Schlag gerne deine Bibel auf. Psalm 100 ist heute unser Psalm, den wir uns anschauen wollen. Und Andreas hat schon angedeutet, wir werden heute diese Reihe, unsere Sommerreihe, wieder durch die Psalmen abschließen. Gebete unserer Seele. Und wir werden am nächsten Sonntag mit einer neuen Predigtreihe beginnen. Wir werden uns mit dem wahrscheinlich bekanntesten christlichen Bekenntnis auseinandersetzen, nämlich dem Apostolikum, und werden uns anhand von Bibeltexten dann durch dieses sehr berühmte christliche Bekenntnis bewegen. Ein Bekenntnis, das deswegen wichtig für uns ist, weil wir damit ein Stück weit in unsere eigene Vergangenheit gehen, weil das nämlich das Bekenntnis ist, das unsere Geschwister jahrhundertelang bekannt haben und bis heute auch noch weltweit bekennen. Und wir wollen so neu-alte Wahrheiten entdecken, für uns neu entdecken und neu bekennen. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen sollte, das ist mir gerade eingefallen, und zwar danke Andreas. Ja, ich bewege mich zu viel, ne? Bisschen Platz machen für den übermotivierten Pastor vorne. Danke. Und zwar am 17. September findet ein Tapasabend für Ehepaare statt, und dafür sollte man sich bei Georg und Rita und Joachim und Angelika anmelden bis zum 10. September. Also nehmt das gerne in Anspruch. Wir wollen ja immer wieder für verschiedene Gruppen in der Gemeinde was anbieten und diesmal eben einen Tapasabend für Ehepaare, ob jung oder alt und für was ihr euch auch haltet dazwischen. Gut, dann wollen wir starten, Psalm 100, und ich lese diesen relativ kurzen Psalm einmal für uns vor und dann wollen wir gemeinsam entdecken, was Gott uns hier vorbereitet hat in seinem Wort. Psalm 100. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Das ist Gottes Wort für heute Morgen. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben und vertiefen. Der Sänger James Arthur hat vor ein paar Jahren ein Experiment gemacht, das mittlerweile auch andere Promis und Popstars durchgezogen haben. Er hat sich als Obdachloser verkleidet, in eine Shoppingmeile in London gestellt und angefangen zu singen mit seiner Gitarre. Und es ist interessant zu beobachten, wie die Leute darauf reagieren. Ja, die einen gehen einfach weiter. Die nächsten bleiben verdutzt stehen, weil sie merken, dass dieser Obdachlose ganz schön gut singen kann. Aber sie gehen trotzdem weiter. Andere, vor allem Jüngere, lachen ihn einfach aus wegen seines ziemlich zerzausten Aussehens. Andere klatschen anerkennend, nachdem er den ersten Song gespielt hat. Und dann ist da irgendwann ein kleines Kind, das sich vor diesen Obdachlosen stellt, ganz bewundert hochguckt und anfängt zu tanzen. Und diese Szene hat, wie ich finde, eine Parallele zu unserem Umgang mit Gott. Jeder Mensch reagiert in irgendeiner Weise auf Gott. Ja, einige ignorieren ihn einfach. Sie leben so, als würde es ihn nicht geben. Sie gehen einfach vorbei. Andere lachen über ihn und über die Leute, die an ihn glauben. Andere verabscheuen und hassen ihn sogar. Und wieder andere schauen ihn bewundernd an und fangen an zu tanzen, fangen an, sich zu freuen. So, und wahrscheinlich würden viele von uns sagen, dass wir natürlich zur letzten Kategorie gehören. Auf keinen Fall gehören wir zu denen, die Gott hassen, ablehnen oder verspotten, und natürlich auch nicht zu denen, die ihn ignorieren, oder? Ich meine, deswegen sind wir heute Morgen hier. Ein nichtchristlicher Journalist hat vor einigen Jahren einmal spöttisch über uns Christen im säkularen Westen geschrieben. Ein Christ, das ist doch jemand, der den Gott am Sonntag anbetet, den er am Samstag ignoriert hat und der ihm am Montag auch schon wieder egal ist. Und weiter schreibt dieser Journalist, dass das der Grund dafür ist, dass er glaubt, dass über kurz oder lang der Islam sich im Westen eher durchsetzen wird als Religion, als das Christentum. Das tut weh, oder? Das tut weh. Und natürlich ist diese Aussage ziemlich polemisch und zugespitzt, aber ich fürchte, es steckt trotzdem ein bisschen Kern an Wahrheit drin. Wir mutieren ganz schnell zu Teilzeitanbetern. Und manchmal sogar zu Götzendienern. Den Gott, den wir am Sonntag noch anbeten, ignorieren wir am Montag und ersetzen ihn allzu oft von Dienstag bis Samstag. Durch Dinge, die eben nicht unsere größte Liebe verdienen. Wir zählen uns als Christen ganz schnell zu denen, die Gott natürlich anbeten. Aber kann es sein, dass wir ihn allzu oft ignorieren, dass unser Herz ihm allzu oft eben doch nicht gehört? Ich glaube, dass Psalm 100 uns dabei hilft, eine Antwort auf diese Frage zu geben, was für Menschen wir sind. Psalm 100 ist ein Weckruf an unsere Herzen. Es ist ein Weckruf, unsere Bestimmung als Könige und Priester kompromisslos und Tag für Tag auszuleben. Und wenn man sich diesen relativ kurzen Psalm mal von oben anschaut, aus der Vogelperspektive, merkt man, dass er eigentlich nur zwei große Inhalte hat. Aufruf zur Anbetung, Begründung für Anbetung. Es sind eigentlich nur diese beiden Dinge. Psalm 100 redet über Anbetung, die voller Freude und Leidenschaft ist. Und dann redet sie über die Begründung für Anbetung. Deswegen habe ich heute nur zwei Punkte für euch. Jubelnde Erde, der Aufruf zum Lobpreis, und guter Gott, die Begründung für Lobpreis. Jubelnde Erde und guter Gott. Und es beginnt eben mit einer jubelnden Erde und dem Aufruf zum Lobpreis. In einem Tagebucheintrag des berühmten Waisenvaters Georg Müller, wenn du ihn noch nicht kennst, dann schnapp dir eine Biografie von ihm und liest es mal durch. Das ist unglaublich beeindruckend und demütigend, was dieser Mann für Christus gemacht hat und für unzählige Waisenkinder. Im Tagebucheintrag ist folgende Aussage zu finden, die ich euch mitgebracht habe. Es hat dem Herrn gefallen, mich eine große Weisheit zu lehren. Ich sah klarer als je zuvor, dass die erste große Aufgabe, die mir jeden Tag obliegt, darin besteht, mich im Herrn zu freuen und meine Seele fröhlich zu erhalten in Gott. Nicht wie viel ich dem Herrn zu dienen habe oder wie ich ihn verherrlichen möge, sondern wie ich meine Seele in einen glücklichen Zustand bringe. Meine erste große Aufgabe jeden neuen Tag, mich an Jesus freuen. Mein Herz fröhlich, glücklich zu machen in Gott. Und ich finde es total spannend, was Müller hier schreibt. Es erinnert uns nämlich an eine Wahrheit, die wir als Christen ganz gerne vergessen, die sich aber unmittelbar auf unser Leben als Christen auswirkt. Freude an Gott ist kein Beiprodukt des christlichen Glaubens. Es ist die Essenz des christlichen Glaubens. Freude an Gott ist das große Ziel des christlichen Glaubens. Dafür zu kämpfen, dass mein Herz immer glücklicher in Gott wird, ist deine und meine größte Aufgabe. Das ist die größte Aufgabe, die wir haben. Stell dir einmal vor, du würdest das zu deiner Aufgabe machen, jeden Tag. Ich will glücklich werden in Gott. Ich will glücklich werden in Jesus. Ja, Psalm 100 unterstreicht das, was Müller schreibt. Dieser kurze Psalm erinnert uns an diese Aufgabe. Er ruft uns zu dieser Aufgabe zurück. Und zwar leidenschaftlich. Vor allen Dingen in den Versen 1 und 2 und Vers 4. Hast du gemerkt, wie hier ein Imperativ, ein Aufruf nach dem nächsten folgt? Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Und dann Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank, preist ihn, dankt seinem Namen. Also wir werden so richtig auf Gott fokussiert. Der Psalmist ruft uns fast ununterbrochen dazu auf, Gott anzubeten, ihn zu preisen. Und diese Anbetung ist allumfassend. Hast du das gemerkt? Ja? Nicht nur die ganze Erde soll Gott preisen, sondern auch wir mit unserem ganzen Sein. Jauchzt, kann man nur mit dem Mund. Ja? Dient, ein Hinweis auf die Hand. Kommt, Hinweis auf den Fuß. Und dann sind da die ganzen Emotionen, also unser Herz wird auch angesprochen. Diese Anbetung, die der Psalmist hier anspricht, ist allumfassend, sie ist aktiv, sie ist hörbar und sichtbar und zutiefst emotional. Wir werden aufgerufen, aus unserer Passivität herauszukommen. Wir sollen aktiv werden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt vor ihn, begegnet eurem Gott. Mit welchem Ziel? Lobpreis. Und diese Anbetung ist nicht still, sie ist nicht verhalten oder so, sie ist hörbar und sichtbar. Sie ist sichtbar, weil Menschen sich bewusst aufmachen, aus ihrem Alltag heraustreten und vor ihren Gott kommen. Sie fallen vor ihm nieder, sie strecken ihm ihre Hände entgegen. Diese Anbetung ist sichtbar und hörbar. Psalm 100 spricht von Jubel, von Preisen, von Jauchzen. Das Wort Jauchzen benutzen wir gar nicht mehr, ne? Jauchzen, ich habe mal geschaut, wie der Duden Jauchzen definiert. Jauchzen ist seiner Freude und Begeisterung durch Rufe und Schreie Ausdruck verleihen. Und als Beispiel im Duden kommt Psalm 100. Scheinbar können nur Christen jauchzen. Ja, und gerade diese letztgenannten Ausdrücke zeigen, dass diese Anbetung eben nicht nur aktiv ist und hörbar, sondern emotional. Wir können ja mal den Test machen. Versuch mal, das Wort jauchzen traurig auszusprechen. Es ist schwierig. Es ist schwierig, allein schon der Mundwinkel passt nicht dazu. Jauchzen. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Ja, der Psalm sprudelt über vor Emotionen, vor Freude. Es folgt ein Aufruf auf den nächsten und sie alle vereint, dass sie uns zu einer Sache aufrufen. Werde glücklich in deinem Gott. Werde glücklich in deinem Gott. Die hebräische Sprache besitzt über 25 Begriffe, um Freude auszudrücken. Und allein in den Psalmen kommen diese Begriffe über 110 Mal vor. Spurgeon, der über diesen Psalm auch mal gepredigt hat, hat an dieser Stelle geschrieben: Unser fröhlicher Gott sollte von einem fröhlichen Volk angebetet werden. Freude an Gott ist keine Option für uns Christen. Es ist keine Möglichkeit, die besonders hingegebenen Christen haben. Freude an Gott ist die Emotion, auf die dein Glaube hinausläuft, wenn du zu Jesus gehörst. Es ist die Emotion, die dann in einem Herzen entsteht, das von Christus berührt und verändert wurde, wo Gottes Geist wohnt. Freude, so hat es ein Theologe mal gesagt, Freude ist die Ekstase der Ewigkeit in der Seele, die Frieden mit Gott hat. Freude ist die Ekstase der Ewigkeit in der Seele, die Frieden mit Gott hat. Und hier ist die ganz einfache Frage, vor die Psalm 100 uns stellt. Jubelst du deinem Gott zu? Freust du dich auf diese Momente, wenn wir gemeinsam als Kinder Gottes, als Geschwister zusammenkommen, um ihm zu begegnen? Wenn wir aufstehen, um ihn gemeinsam zu besingen? Freust du dich darauf? Freust du dich an deinem Gott? Ist es uns bewusst, dass es unsere erste große Aufgabe als Kinder Gottes ist, glücklicher zu werden in Jesus? Und weißt du, Freude an Gott ist deshalb so entscheidend, weil sie so unglaublich viel darüber aussagt, wie sehr du Jesus kennst. Denn Jesus ist das Schönste, das Größte, das Faszinierendste, das Atemberaubendste, das es gibt. Es gibt nichts, was an ihn heranreicht. Und wenn er keine Freude, keine Begeisterung, keinen Jubel in dir weckt, wenn du über Jesus singen kannst, nachdenken kannst und es passiert nichts in deinem Herzen, dann liegt das nicht daran, dass Jesus weniger herrlich geworden ist. Dann liegt es daran, dass dein Herz sehr wahrscheinlich krank geworden ist. Dass es andere Dinge gibt, an denen du mehr Freude hast als an Jesus. Jonathan Edwards hat gesagt, wir brauchen heilige Emotionen, sie sind notwendig, sie sind ein Zeichen davon, dass wir errettet sind, dass wir leben. Du und ich, wir haben Psalm 100 so nötig. Wir haben die Erinnerung daran nötig, was unsere große Aufgabe ist, immer glücklicher werden in Gott. Und wir haben Psalm 100 auch deshalb so nötig, weil unser Herz Lobpreis nötig hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dass Gott deine Anbetung nicht braucht. Gott braucht unseren Lobpreis nicht. Er ist nicht darauf angewiesen. Er ist der Einzige, der Anbetung befehlen kann, weil er sie verdient. Er ist der Einzige, der es befehlen kann, denn er ist der Einzige, der sie verdient. Aber er ist nicht darauf angewiesen. Wenn unser Lobpreis klein ist und leise und leidenschaftslos, wenn unsere Anbetung klein und leidenschaftslos ist, bleibt er immer noch absolut herrlich. Aber jetzt kommt die Kehrtwende. Du und ich, wir brauchen Anbetung. Wir brauchen Lobpreis. Wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen Lobpreis. Warum? Weil wir unser Herz immer wieder neu auf den ausrichten müssen, der allein unsere Anbetung verdient. Weil unser Herz immer wieder dazu neigt, anderen Dingen zuzujubeln. Ja, der Reformator Johannes Calvin hat es so prägnant auf den Punkt gebracht. Unsere Herzen sind Götzenfabriken. Und wenn sie nicht Jesus anbeten, dann werden sie sich was anderes suchen. Wir können nicht anders. Wir sind auf Anbetung hin geschaffen. Und deshalb braucht unser Herz Lobpreis. Wir alle haben unsere Objekte, denen wir zujubeln. Wir alle leben an irgendeiner Form einen Anti-Psalm 100. Wir beten andere Dinge an. Wir jubeln anderen Dingen zu. Wir haben Dinge, bei denen wir uns nicht vorstellen könnten, ohne sie zu leben. Wir haben Dinge, vor denen wir niederfallen, die Freude in uns auslösen. Und wisst ihr, Psalm 100 wurde sehr wahrscheinlich zu Beginn des Gottesdienstes im Tempel gesungen. Damals, als Israel wieder zurück aus der Gefangenschaft kam. Wurde ganz am Anfang des Gottesdienstes gesungen, um Gottes Volk daran zu erinnern, dass sie nur einen König haben, nur einen Gott. Israel war umgeben von Völkern und kam gerade aus Babylon, wo es unzählige Götter gab, die in ihren Tempeln angebetet wurden. Und so erinnerte sich Israel gleich am Anfang, wir haben nur einen Gott und er allein verdient unsere größte Freude, er allein verdient unsere Anbetung. Und so aufgeklärt und säkular und atheistisch unser Westen sich auch manchmal gibt, unsere Welt ist voller Tempel. Sie ist voller Tempel. Sie sind überall. Die Tempel des Komfort und des Materialismus. Die Tempel des Geldes und der Karriere. Die Tempel der Unterhaltung und des Konsums. Die Tempel von selbstdefinierter Liebe und Sex. Und ganz oben in unserer Gesellschaft die Tempel des persönlichen Glücks und völliger Selbstbestimmtheit. Und aus allen diesen Tempeln ruft uns die ganze Zeit jemand zu, komm her, fall vor mir nieder, denn dann wirst du Freude erleben. Dann wirst du Freude erleben. Das Ding ist, keiner dieser Tempel wird sein Versprechen langfristig einlösen können. Außer Gott wird jede andere Sache, die wir zur ultimativen Freude unseres Lebens erklären, uns gefangen nehmen, versklaven, frustrieren und vielleicht sogar irgendwann innerlich zerstören. Deshalb ist Lobpreis notwendig für dich und mich. Ich fand es spannend, wie ein nichtchristlicher Philosoph vor einigen Tagen einen Artikel geschrieben hat über unsere freudlose Gesellschaft. Und er hat darüber geschrieben, dass wir heutzutage, es gab noch nie eine Gesellschaft, die so unendlich viele Spaßmöglichkeiten hatte, aber die gleichzeitig so wenig Freude erlebt. Und er schreibt dann darüber und sagt, dass das Problem ist, wir sind eine Welt voller kleiner, kurzfristiger Freuden. Und dann kam ein Satz, der hat mich getroffen. Je größer das ist, was wir lieben, desto größer wird unsere Freude sein. Je größer das ist, was wir lieben, desto größer wird unsere Freude sein. Und es gibt nichts Größeres als Gott. Es gibt nichts Größeres als Gott. Und deswegen erleben wir diese frustrierenden Momente, dass wir uns von Dingen Freude versprechen und Dinge versprechen, die am Ende nur Gott geben kann, ultimativ. Wir suchen sie in einer Beziehung, wir suchen sie in Geld, wir suchen sie in Sex, wir suchen sie in Unterhaltung, in Konsum, Materialismus und fragen uns, wann hört denn diese Suche eigentlich auf? Sie hört nicht auf. Sie hört nicht auf. Denn die Dinge, von denen du dir Freude versprichst, sind zu klein. Sie sind zu klein, um dir echte bleibende Freude zu schenken. Deshalb brauchst du Gott. Deshalb brauchen wir diesen Psalm. Keiner dieser Tempel da draußen ist groß genug für dein und mein Herz. Kein Tempel, keine Beziehung, keine Familie, keine Kinder, selbst die ganz guten Sachen unseres Lebens. Sie können das nicht ausfüllen. Es ist nur Gott, der unserem Herzen bleibende Ruhe, bleibende Erfüllung schenken kann. Und deshalb die Frage, was ist dein Tempel, wo du dir das Gefühl von Erfüllung bringst und abholen willst? Ist es die Gegenwart deines Gottes oder ist es einer dieser vielen Tempel unserer Kultur? Welcher Tempel weckt bei dir Freude und Begeisterung? Wir haben Lobpreis nötig. Aber nicht nur wir, sondern auch die Welt um uns herum. Hast du gemerkt, womit Psalm 100 beginnt? Psalm 100 beginnt mit einem Aufruf an die ganze Welt. Vers 1. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Und dann wechselt die Perspektive und das Volk Gottes wird aufgerufen, Gott zu preisen. Und der Gedanke dahinter ist, wir sollen ihm die Ehre geben vor einer zuschauenden und zuhörenden Welt, damit sie merken, wie groß unser Gott ist. Und dadurch sollen sie nachdenken, dass sie diesen Gott nicht kennen und sich auf die Suche nach ihm machen. Wir sollen durch unsere Anbetung klar machen, dass es nur einen Gott gibt, der unsere Ehre verdient. Und zwar laut und leidenschaftlich. Ich fand es so schön, was ein Alttestamentler zu diesem Psalm geschrieben hat. Lobpreis ist schonungslos polemisch. Lobpreis ist schonungslos polemisch, weil wir damit aussagen, es gibt keinen anderen Gott. Und alle Götter, die nach diesem Thron greifen wollen, verdienen diesen Thron nicht. Mit Lobpreis, was wir jetzt gerade vor unserer Predigt gemacht haben, mit diesem Lobpreis bekennen wir laut, dass unsere Herzen, unser Gehorsam, unsere Loyalität, ja unser Leben niemand anderem gehört als dem lebendigen Gott. Und deshalb ist Lobpreis so wichtig. Deshalb ist Lobpreis so wichtig. Bist du Kind Gottes? Dann solltest du es zu deiner Aufgabe machen, immer glücklicher zu werden in deinem Gott. Du solltest dafür kämpfen, immer glücklicher zu werden in deinem Gott. Und wie kannst du anfangen zu kämpfen? Lass dich rufen. Lass dich rufen, Sonntag für Sonntag, aber auch persönlich in deinem Alltag. Lass dich rufen, deinen Gott anzubeten. Und in der Begegnung mit deinem Gott wacht neue Freude auf. Das ist das Erste. Es ist der Aufruf zum Lobpreis. Und jetzt kommt in den Versen 3 und 5 die Begründung für unseren Lobpreis. Gehen wir weiter. Guter Gott. Wir durften als Ehepaar in diesem Sommer einige Tage in den Bergen verbringen, in den Dolomiten, und hatten dadurch die Möglichkeit, ein paar Wanderungen zu machen, die relativ anstrengend waren, gebe ich zu. Und wir hatten während unserer Wanderung aber immer wieder Momente, wo wir einfach total beeindruckt waren von der Schönheit der Natur und den imposanten Felswänden. Es war relativ schwer, Christina von ihrem Handy wegzubekommen. Nicht, weil sie Nachrichten schrieb, sondern weil sie die ganze Zeit Fotos machen wollte. Weil es so genial aussieht. Das Problem war nur, wir haben immer wieder festgestellt, die Kamera fängt das nicht ein. Die fängt das nicht ein, was ich da sehe. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die Natur, die Schöpfung, sie fragt dich nicht danach, sie zu bewundern. Sie fragt dich nicht danach. Sie argumentiert nicht mit dir. Sie ist und hat in sich selbst Grund genug, bestaunt zu werden. Die Schönheit der Schöpfung hat diese mysteriöse Kraft, in uns Staunen, Freude und sogar Demut hervorzurufen. Wie viel mehr sollte es dann für den Gott gelten, der all das, was wir sehen, gemacht hat? Von den atemberaubenden Farben eines Sonnenuntergangs über die gewaltigen Berge bis zu den kleinsten, genial aufeinander abgestimmten Mechanismen innerhalb jeder einzelnen menschlichen Zelle. Er hat das alles gemacht. Und es ist dieser Gedanke, der uns im Psalm 100 begegnet. Wir werden nicht nur aufgerufen, Gott zu preisen, wir kriegen die Begründung dafür, warum wir ihn preisen sollen. Schaut mal, was der Psalmist in Vers 3 schreibt. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Und dann Vers 5. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Ja, was ist das für eine Begründung? Psalm 100 liefert uns Wahrheiten darüber, wer Gott ist und wie er ist. Gott selbst mit seinem Sein, seinem Wesen ist die Begründung für unseren Lobpreis. Und wenn man es runterbricht, finden wir zwei grundlegende Dinge, die über Gott gesagt werden. Gott ist Gott und Gott ist gut. Gott ist Gott und Gott ist gut. Ja, in Vers 3 ruft uns der Psalm zu, begreife neu, dass Gott Gott ist. Er ist unendlich groß, steht über allem und ihm gehört alles. Und dann begreife, wer du bist. Nicht nur sein Geschöpf, sondern Teil seines Volkes, das er für sich erlöst hat. Du bist nicht dein eigener Herr, du gehörst ihm. Du existierst und wurdest befreit, um deinem Gott Ehre zu bringen. Erkenne, wer Gott ist und bete ihn an. Und dann kommt Vers 5. Halte dir vor Augen, wie Gott ist. Er ist gut. Ewig lässt er seine Gnade über dir stehen. Treu steht er zu seinen Verheißungen. Deshalb bete ihn an. Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen Gottes Erkenntnis und Anbetung. Je mehr ich Gott erkenne, je mehr ich von seiner Größe und Herrlichkeit und Gnade und Treue mir gegenüber entdecke, desto leidenschaftlicher und überzeugter wird meine Anbetung sein. Und umgekehrt führt mangelnde Gotteserkenntnis dazu, dass unsere Anbetung immer seltener, immer emotionsloser, immer freudloser wird. Und wie so oft hat John Piper diesen Zusammenhang treffend für uns festgehalten. Bring deine Freude zum Ausdruck, weil du etwas über Gott erkannt hast. Erkenntnis zielt auf Emotionen ab, Entdecken auf Freude. Wenn Erkenntnis nicht zu Freude führt, stimmt etwas nicht. Wenn mein Wissen über Gott nicht zu den passenden Emotionen führt, stimmt etwas nicht. Dann ist etwas mit meinem Herzen nicht in Ordnung. Wenn das Nachdenken über Gottes Größe, die Größe seiner Liebe und Gnade, kein Staunen, nicht einen Funken von Begeisterung in meinem Herzen hervorruft, dann hast du vielleicht richtiges Wissen über Gott. Aber du hast ein kaltes oder vielleicht sogar totes Herz. Und ich finde es immer so erstaunlich, wie Christen, wenn Christen darüber sprechen, dass Emotionen irgendwie gefährlich sind. Ja, Emotionen können manipuliert sein und wenn wir unseren Glauben auf Emotionen gründen, ist es falsch. Aber Glaube, der nicht zu Emotionen führt über Gott, ist tot. Wenn ich einfach nur einen riesigen Kopf habe. Aber es ist keine Freude in meinem Herzen, keine Begeisterung, keine Faszination für Gott. Dann habe ich nicht Erkenntnis, dann habe ich Wissen. Und Wissen ist nicht Erkenntnis. Erkenntnis führt zu Freude. Entdecken zielt auf Freude ab. Und andersherum gilt ja genauso, deswegen habe ich das ja auch gerade gesagt. Gefühle und Emotionen, die nicht aus echter Gotteserkenntnis fließen, sind leer, aussagelos und letztendlich Selbstbetrug. Echte Freude ist fest verwurzelt in Wahrheiten über Gott. In Wahrheiten über Gott, die Kraft haben, mein Herz mit Anbetung zu füllen. Und deshalb ist Psalm 100 so aufgebaut. Ihr habt vielleicht gemerkt, in diesem Psalm gibt es 7 Imperative, 7 Aufrufe. Das heißt, es gibt einen, der steht in der Mitte. Welcher ist das? Möchte jemand einen Vorschlag machen? Jetzt müsst ihr in die Bibel gucken, nicht mir ins Gesicht, hier steht es nicht. Ja, genau, erkennt. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Erkennt, dass der Herr Gott ist, denn daran hängt alles. Anbetung liegt begründet in der riesigen Differenz, die zwischen mir, dem kleinen Geschöpf, und ihm, dem unermesslich großen Schöpfer, besteht. Je mehr ich diesen Unterschied verstehe, je mehr er mir bewusst wird, je mehr er mir ins Herz sinkt, desto lauter wird mein Lobpreis. Es ist eigenartig, aber ich glaube, es ist wirklich wahr. Kleines in der Gegenwart von Großem führt zu Freude. Kleines in der Gegenwart von Großem führt zu Freude. Und das gilt erst recht für Gott. Und jetzt kommt wieder der Satz von diesem Journalisten, den ich euch vorhin vorgelesen habe. Je größer das ist, was ich liebe, desto größer wird meine Freude sein. Je mehr mir bewusst wird, wie groß Gott ist, dass mein Gott wirklich der lebendige Gott ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass dieser Gott nicht einfach nur der souveräne, transzendente Schöpfer ist, sondern dass er auch mein Hirte ist, dem ich gehöre und der mich liebt, dass er gut ist und mir das durch Christus gezeigt hat. Desto lauter, desto leidenschaftlicher wird mein Lobpreis sein. Gott ist Gott, Gott ist gut und deshalb bete ihn voller Freude an. Deshalb komm vor sein Angesicht mit Dankbarkeit in deinem Herzen. Deshalb juble ihm zu. Ich habe ja erzählt, Christina und ich waren wandern. Und ich muss sagen, dass Berge eine besondere Wirkung auf mich haben. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil meine Eltern früher schon oft mit uns wandern waren. Und das ist irgendwie mit mir geblieben. Berge vermitteln dieses majestätische, dieses erhabene Gefühl, wo Kleines in der Gegenwart von Großem zu Freude führt. Und wir konnten immer wieder stehen bleiben und einfach nur staunen über das, was wir sehen. Aber dann gab es einen Moment, der hat mich gecrashed. Ein paar Meter vor uns, ein italienisches Pärchen. Ein paar Meter vor uns unterwegs. Und die arme Dame klagte ihrem noch ärmeren Mann fast durchgängig, wie schwer dieser Weg auch ist. Ich kann kein Italienisch, aber ich konnte es an den Bewegungen merken, dass sie nicht zufrieden ist. Man hörte sie fast nur durchgängig nörgeln und meckern. Und der Höhepunkt für mich war, als sie sich einmal kurz an einem Felsen festhalten musste, um eine etwas größere Stufe hinabzusteigen, blieb sie wirklich stehen und ließ sich von ihrem Mann die Hände eincremen. Sie stand da und er cremte ihr die Hände ein, nachdem sie die Felsen berührt hatte. Keine Augen für die Schönheit der Berge. Keine Augen für die Schönheit, die um sie herum in die Höhe ragt. Und ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an diese Situation denken. Ich frage mich jetzt mal, ich frage uns jetzt mal als bekennende Christen, haben wir noch Augen? Haben wir noch Augen für die Berge der Herrlichkeit, der Liebe und der Gnade Gottes? Oder sind wir nur mit uns selbst beschäftigt? Hast du noch Augen für die atemberaubende Schönheit seines Evangeliums? Hast du noch Augen für die riesigen Berge seiner Gnade und Liebe zu dir, mit der er dich umgibt, wenn du sein Kind bist? Oder läufst du nörgelnd dadurch? Und es macht gar nichts mehr mit dir. Es ist alles normal geworden. Was sollen diese Steinfelsen? Psalm 100 stellt uns nicht nur für die Frage, ob wir Gott zujubeln. Er gibt uns auch die Antwort darauf, warum wir es vielleicht nicht mehr tun, warum wir keine Freude mehr an Gott in unserem Herzen empfinden, warum wir schweigen. Und der Grund ist nicht, dass wir schon alles über Gott erkannt hätten. Der Grund ist nicht, dass Gott weniger beeindruckend geworden ist mit den Jahren. Der Grund ist, dass wir aufgehört haben, mit offenen Augen durch die Berge seiner Herrlichkeit zu wandern. Wir haben aufgehört, bewusst über ihn nachzudenken, über sein Wesen. Wir sind nicht mehr so eifrig dabei, ihn immer mehr zu erkennen, in die Tiefe seiner Liebe einzutauchen. Wir haben nicht mehr diese Leidenschaft eines Paulus, der sagt, ich erachte alles für Verlust, ja für Dreck, im Vergleich dazu, Jesus immer mehr zu erkennen. Hast du noch Augen für deinen Gott? Siehst du ihn noch? R.C. Sproul, der vor einigen Jahren gestorben ist, hat einmal in einem Interview verraten, was aus seiner Sicht das größte Problem der Christen im 21. Jahrhundert ist. Wir wissen nicht mehr, wer Gott ist. Und wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Und ich glaube, er hat recht. Mangelnde Gotteserkenntnis führt dazu, dass unsere Freude an Gott klein bleibt, dass unsere Begeisterung für ihn klein bleibt, dass unsere Liebe zu ihm klein bleibt, dass unser Lobpreis klein bleibt. Und das schlägt sich unmittelbar nieder in unserem Lebensstil, in unseren Entscheidungen, in unseren Prioritäten. Ein kleiner Gott führt zu einer kleinen Hingabe. Ein kleiner Gott führt zu kleiner Freude. Ein kleiner Gott führt zu kleinem Gehorsam. Und wenn du in den letzten Monaten und Jahren Entscheidungen getroffen hast, die gegen Gottes Wort gehen, dann liegt es daran, dass du Gott klein gehalten hast in deinem Leben. Und deshalb ist der Aufruf hier in Vers 3 so entscheidend für dich und mich. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Wachsende Gotteserkenntnis verändert mein Herz. Sie lässt die Liebe zu Gott, die Begeisterung für Gott wachsen. Sie führt dazu, dass ich selbst in den schweren Zeiten meines Lebens tiefe Freude und Dankbarkeit erleben kann, wissend, dass sich mein Gott und seine Treue zu mir niemals verändern. Ich weiß von nichts Größerem, das uns so sehr ermutigen, die Wogen von Leid und Kummer stillen und die Stürme der Prüfung in Frieden verwandeln kann, wie das Nachdenken über Gott. Spurgeon. Halte deine Augen offen für deinen Gott. Halte deine Augen offen für deinen Gott und dein Mund wird sich öffnen zum Lobpreis. Stephen Fry, ein britischer Schriftsteller und Atheist, hat in einem Interview vor einigen Jahren, als er zu Gottes Frage befragt wurde, gesagt, es gibt keinen Gott. Und wenn doch, dann ist er ganz bestimmt nicht gut. Ist es nicht spannend, dass Psalm 100 die zwei Lügen aufgreift, die seit dem Sündenfall in den Köpfen und Herzen so vieler Menschen herumgeistern? Lüge Nummer 1, es gibt keinen Gott, du bist dein eigener Herr. Lüge Nummer 2, wenn es einen Gott gibt, dann ist er nicht gut und du kannst ihm nicht vertrauen. Und diese Lügen führen dazu, dass auch Herzen von Kindern Gottes kalt werden. Sie führen dazu, dass unsere Freude an Gott abnimmt und wir immer mehr schweigen. Und Psalm 100 will uns deshalb aufwecken. Lasst uns durch unseren Lobpreis auch unseren eigenen Herzen verkünden. Es gibt einen wahren, einen lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und weißt du, wenn du jetzt gerade in einem Moment stehst, wo du merkst, dein Herz hat an Freude verloren. In deinem Herzen gibt es keine Freude mehr an Gott. Dein Herz ist bereit, sich nach links und rechts auszustrecken. Dann fang an, deinem Herzen Psalm 100 vorzusingen. Fang an, dein Herz aufzurufen, komm und lobe deinen Gott. Hast du mal gemerkt, wie oft die Psalmisten nicht auf ihre Herzen hören, sondern zu ihren Herzen singen, für ihre Herzen beten? Das müssen wir auch machen. Wir müssen unsere Herzen zu Gott tragen und wir tun es, indem wir uns rufen lassen zum Lobpreis. Lasst uns nicht schweigen, lasst uns unserem Gott zujubeln, denn er ist Gott und er ist gut. Amen.